Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Mit Marina Schweizer willkommen zu dieser ersten Sportsendung 2022 und ein frohes neues Jahr. Auf das vollgepackte Sportjahr 2021 folgt gleich das nächste mit etlichen Großereignissen. Die Pandemie hat es mit sich gebracht. So folgen auf Olympische Sommerspiele direkt Winterspiele und auf eine Fußball-EM der Männer direkt eine Weltmeisterschaft. Peking und Katar sind aber hoch umstrittene Gastgeber für diese Events. Es geht dabei allem voran um die Menschenrechtslage. Wir sprechen mit einer Expertin darüber, was sich da bei Sportorganisationen bewegen kann und aus ihrer Sicht müsste. Wir schauen aber auch auf die Fußball-EM der Frauen in England und die European Championships in München diesen Sommer. Und klar, am Neujahrstag darf natürlich die Vierschanzentournee nicht fehlen. Ein Neujahrstag auf der Couch mit Skispringen im Fernsehen, das ist ein lange erprobtes Ritual bei vielen Sportfans. Seit 70 Jahren gibt es die Vierschanzentournee. Das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen war anders als noch der Auftakt in Oberstdorf, eines mit ganz guten Bedingungen, blauem Himmel und nicht allzu böigem Wind. Und gewonnen hat der dominierende Springer dieser Tage, der Japaner Ryoyo Kobayashi. Und zwar nur hauchdünn vor einem Deutschen. Nicht etwa Topfavorit Karl Geiger, sondern Markus Eisenbichler konnte seine Form unterstreichen. Der zweite Platz, ein großer Erfolg für ihn heute. Karl Geiger landete auf Rang 7. Ich habe kurz nach der Entscheidung den Kollegen Edgar Endres im lauten Stadion von Partenkirchen erreicht und ihn gefragt, warum war es heute der Tag von Markus Eisenbichler und nicht von Karl Geiger?
Ja, weil Eisenbichler schon gestern in der Qualifikation, in den Trainingssprüngen, auch im Probedurchgang gezeigt hat, er liebt diese Chance, er mag sie, er war im Tunnel, er war im Flow und er war locker. Er hat ja nichts mehr zu verlieren gehabt in der Gesamtwertung. Nach dem Auftaktspringen war er schon raus und das hat er ausgenutzt. Er ist im zweiten Durchgang volle Attacke gesprungen, 143,5 Meter nimmt da Kobayashi 8 Meter ab. Aber eben die Landung war eine Sicherheitslandung, dadurch verliert er die entscheidenden Zehntelpunkte. Und am Ende fehlen, man glaubt es kaum, 10 Zentimeter nach 2 Springen auf dieser großen Anlage. Ja, Geiger verkrampft, fest, nicht locker genug, schon ähnlich wie in Oberstdorf. Diese Erwartungshaltung der deutschen Skisprungnation, der Fans, der Journalisten ist einfach zu groß wohl für Geiger gewesen.
Merkt man ihm das auch an, wenn man mit ihm spricht im Interview, dass da irgendwas nicht ganz passt bei ihm?
Ja, anmerken nicht unbedingt, der wirkte immer eher zurückhaltend, eher defensiv, aber was man sehen konnte nach diesem verpatzten zweiten Sprung, wie frustriert er war. Er hätte sich am liebsten verkrochen, er wäre am liebsten rausgegangen hier aus der Anlage, er hat die Handschuhe weggeschmissen, er war komplett frustriert. Er war ja auch in einer super Form in Engelberg mit den Plätzen 1 und 2, okay, Oberstdorf als Fünfter war nicht ganz das Gelbe vom Ei, aber er war noch in Schlagdistanz. Und dann heute schon im ersten Durchgang eher ein durchwachsener Sprung. Da hatte er richtig Windpech. Im zweiten war auch der Wind nicht auf seiner Seite. Aber das hatten auch andere, diese Voraussetzungen. Und trotzdem ist er irgendwie nicht klargekommen. Eisenbichler ist ja jetzt in der Gesamtwertung sogar vor Karl Geiger.
Ja genau, auf die Gesamtwertung wollte ich Sie gerade ansprechen. Was bedeutet das Ganze denn jetzt für die Aussichten von Karl Geiger und Markus Eisenbichler?
Also man muss ehrlich sein, Karl Geiger wird diese Tournee nicht mehr gewinnen können. 32 Punkte Rückstand auf Kobayashi sind enorm. Bei Eisenbichler sind es 21 Punkte. Das sind so umgerechnet 12 Meter. Die kannst du schon irgendwie aufholen. Aber jetzt kommt eben dieser Teufelsberg in Innsbruck, der Berg Isel. Da haben die Deutschen in den letzten Jahren immer ihre Tournee verloren. Vielleicht läuft es ja mal andersrum. Jetzt ein bisschen unverkrampft herangehen. Ähnlich wie bei der Ski-WM in Innsbruck vor ein paar Jahren, als Eisenbichler Weltmeister wurde auf dieser Anlage in Innsbruck. Vielleicht macht es dann klick, klick, klick und erinnert sich noch einmal an diese schöne Zeit. Und vielleicht kann er da noch einmal Kobayashi herausfordern. Aber der erste Herausforderer ist aktuell eben Marius Lindvik aus Norwegen. Kobayashi mit 13 Punkten Vorsprung auf Lindvik. Auch das ist schon ja, ein satter Vorsprung.
Was macht denn Ryoyo Kobayashi so gut momentan?
Er hat wieder die Form gefunden wie vor 3 Jahren, als er den Grand Slam gewonnen hat bei der Tournee, als er erstmals groß auftauchte. Dann gab es eben technische Umstellungen beim Skispringen. Das ist ihm nicht gut bekommen. Da hat er 2 Jahre gebraucht, um wieder reinzukommen, um die Technik wieder zu stabilisieren. Und aktuell läuft es eben wie aus dem FF. Das ist wie ein Computer. Man drückt auf das Knöpfchen. Der Japaner fährt runter, erwischt den Absprung immer fast perfekt. Dann geht sofort in die ideale Flugposition. Dann gibt es keine Wackler in der Luft. Meistens ein schöner Telemark. Und das Ganze ist ein Gesamtpaket eines Ästheten, eines Künstlers. Und damit gewinnst du eben auch viele, viele Springen.
Wir hören das jetzt schon im Hintergrund. Es wird wirklich gesorgt für Stimmung, weil eben keine Zuschauer da en masse da sind. Wie ist das denn vor Ort? Leeres Stadion in Garmisch-Partenkirchen. Sind die einzigen Zuschauer wirklich Pressevertreter und sportliches Personal?
Ja, es gab so ein paar, ich möchte noch sagen, Schlawiner, Schlaumeier. Es gibt hier ein öffentliches Lokal an der Olympiaschanze. Das kann man natürlich betreten mit dem entsprechenden Nachweisen. Dann gehst du raus, setzt dich auf die Terrasse, bestellst was, trinkst ein Bierchen oder ein Glühwein oder isst was und dann kannst du tatsächlich Skispringen schauen. Aus nächster Nähe, okay, vielleicht 50, 70 Plätze, ich weiß nicht, wie viel das da reinpassen, aber das waren schon überraschende Momente, als ich das gesehen habe. Und ansonsten sind es eben wirklich nur die Journalisten, der Staff, die Ordner, die Sanitäter und wer auch immer da rein darf. Ansonsten ist Pustekuchen, das ist zum zweiten Mal so. Und allmählich sage ich mir auch, jetzt reicht es einmal wieder. Ich möchte mal wieder 20.000 Fans dabei haben beim Neujahrsskispringen oder 25.000 in Oberstdorf beim Auftakt.
Der Neujahrswunsch von Edgar Endres vom Neujahrsspringen der Vierschanzentournee. Die Frauen warten noch auf ihre Tournee. Ein Neujahrsspringen gab es aber auch für sie. In Slowenien siegte beim Weltcup mit Sarah Takanashi ebenfalls eine Japanerin. Beste Deutsche war Katharina Althaus auf Platz 8. Die nordischen Disziplinen sind die, die um den Jahreswechsel herum traditionell viel zu ackern haben. Auch die Tour de Ski der Langläufer war heute am Feiertag wieder dran im Klassiksprint. Auf der 4. Etappe in Oberstdorf schaffte es aus dem deutschen Team nur Coletta Rizek ins Halbfinale. Dann war auch für sie der Wettkampf beendet. Peter Sänger.
4 deutsche Frauen zogen in die K.O.-Runde ein. Am Ende platziert sich Coletta Rizek aus Oberstdorf auf Platz 12 als Beste. Katharina Hennig aus Oberwiesenthal wurde 18. Wegen einer Erkältung konnte Laura Gimler nicht an den Start gehen. Den Tagessieg holte sich die Russin Natalia Neprjajeva vor der Schwedin Johanna Hagström und der Finnin Johanna Martintalo. Nach dem Massenstart gestern hat bei den Männern Langlauf-Superstar Johannes Klebo auch den Neujahrssprint gewonnen. Hinter dem Norweger belegten seine Landsleute Erik Wallnes, Paul Golberg und Evan Nordhück die Plätze 2 bis 4. Von den deutschen Männern zog einzig Janosch Brugger ins Viertelfinale ein. Dort schied er allerdings aus und wurde letztlich 26. Nächste Station der Tour de Ski ist am Montag, Val di Fiemme in Italien.
Das Olympiajahr hat auch für die deutschen Rodler gut begonnen. Jahresauftakt-Weltcup in Winterberg. Für die Rodler im Doppelsitzer Tobias Wendel und Tobias Ahlt war es ein Wettkampf, bei dem sie bei sehr schwierigen Bedingungen das Maximale herausholen konnten. Platz 1 für sie. Vom Einzelwettkampf berichtet jetzt Luise Kropf.
Der Superwinter geht für ihn weiter. Johannes Ludwig hat in Winterberg seinen 4. Weltcupsieg der Saison geholt und steht damit in der Gesamtwertung weiter ganz oben. So gut und konstant wie aktuell ist der deutsche Rodler noch nie durch den Eiskanal gefahren und das wenige Wochen vor den Olympischen Winterspielen. Seine deutschen Kollegen Max Langenhahn und Felix Loch sind in Winterberg in die Top 10 gefahren. Für Loch auf Platz 6 war es das erste Rennen nach seiner überstandenen Corona-Infektion. Mit knapp 10 Grad waren die Bedingungen in der Eisbahn im Sauerland nicht ideal. Über den Wettkampftag gab es Stürze und viele Fahrfehler. Eigentlich sollte das erste Rodelrennen des Jahres in Königssee stattfinden. Weil die Eisbahn dort infolge der Flutkatastrophe aber zerstört wurde, ist der Standort Winterberg eingesprungen.
Bei allem, was die Wintersportlerinnen und Sportler gerade machen, schwingt natürlich der Gedanke an Olympia mit. Erst einmal die Hoffnung, dass sie sich überhaupt sportlich qualifizieren können und dann aber natürlich auch bei diesen Spielen mit der Sorge, was, wenn ich mich kurz vorher doch noch anstecke mit dem Coronavirus. Erich Wartusch schaut zum Beginn des Jahres auf die Lage der deutschen Wintersportler, fit, aber mit gemischten Gefühlen.
Sie werden auf jeden Fall in Peking nicht zu hören sein. Die deutschen Curlerinnen haben sich ebenso wenig für Olympia qualifizieren können wie ihre männlichen Kollegen oder die deutschen Eishockeyfrauen. Doch sogar fix qualifizierte Athleten überlegen, ob sie mit gutem Gewissen im Februar nach China fahren sollen. Wäre es nur eine WM, würde ich absagen, meint Doppelsitzer-Rodler Tobias Arlt, der beim Weltcup im November auf der neuen Olympiabahn mit einem falsch positiven Corona-Test aus dem Verkehr gezogen wurde.
Aber so schnell habe ich gar nicht schauen können, da kam auf einmal schon ein Krankenwagen hergefahren. Und ich war komplett in Rennausrüstung noch, ich hatte einen Anzug an, ich hatte einen Helm auf, weil es ging eigentlich jede Minute los. Und dann sind wir da mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren mit gefühlt 150 km/h und da kommst du davor hinten drin wie ein Gefangener.
Tobias Ahls Rodelkollegin Nathalie Geisenberger, auch sie hat schon reichlich Olympiagold zu Hause, hat Bedenken, dass die strikte Corona-Politik im Gastgeberland sogar zu Manipulationen missbraucht werden könnte.
Dem ist einfach Tür und Tor geöffnet, dass es eben so Möglichkeiten gibt, dass Athleten vielleicht Testergebnisse kriegen, die nicht der Realität entsprechen. Also so wie es jetzt abgelaufen ist, wäre das definitiv möglich gewesen.
Doch anders als die politischen Lenker einiger Staaten wollen die Sportler die Winterspiele nicht boykottieren, trotz der Menschenrechtsverletzungen in China. Bob-Olympiasiegerin Mariama Yamanka.
Wir haben als Sportler auch unsere Meinung dazu. Wir sind ja auch Privatpersonen und wir wissen natürlich auch, dass die Lage dort vor Ort nicht so ist, wie sie sein sollte. Aber ich denke, für uns Sportler, man kann das immer schwer nachvollziehen, aber für uns, es gibt alle 4 Jahre die Gelegenheit und für viele ist es das erste, letzte, einzige Mal. Es ist halt schade, wir haben es uns nicht ausgesucht.
Und so bereiten sich mehr oder weniger zähneknirschend alle deutschen Athleten auf ihren Saisonhöhepunkt vor. Die Medaillen werden im Februar wieder einmal bevorzugt im Eiskanal aufzusammeln sein. Allein Bob-Pilot Francesco Friedrich schaffte es, eine Serie hinzulegen. Ein Jahr mit ausschließlich Siegen.
Wenn wir einen Fehler machen, sind die anderen sofort da. Und da dürfen wir nie nachlässig werden. Und das ist, glaube ich, unsere große Stärke, dass wir immer dann, wo die anderen gedacht haben, jetzt haben wir ihn, dass wir da noch nachlegen konnten. Und das zeichnet uns einfach aus und das versuchen wir zu halten und daran arbeiten wir weiter.
Die nordischen Kombinierer und auch die Skispringer sind stark in den Winter gestartet. Snowboarder und Skicrosser könnten in Peking für viele positive Schlagzeilen sorgen. Und auch das Eishockey-Nationalteam um Verteidiger Moritz Müller hofft, den Medaillen-Coup von vor 4 Jahren zu wiederholen.
Jedes Turnier hat wieder neue Sachen parat, neue Überraschungen. Natürlich werden die Karten neu gemischt. Aber wir haben spätestens in Pyeongchang gesehen, dass aus Träumen auch Wahrheit werden kann.
Die Corona-Lage in Europa, die zeigt sich momentan auch daran, wie viele Sportlerinnen und Sportler zurzeit ausfallen, weil sie sich angesteckt haben. Dazu muss man gar nicht erst bis nach England schauen, wo in der Premier League reihenweise Spieler ausfallen. Und es jetzt übrigens auch einen Verdacht auf einen positiven Test bei Liverpool-Trainer Jürgen Klopp gibt. Auch beim FC Bayern München gibt es jetzt 5 Fälle, darunter auch Kapitän Manuel Neuer. Im Olympiagastgeberland China schien Corona lange Zeit kaum noch aufzutreten. Vor gut einer Woche hieß es dann aber Lockdown in der Stadt Xi'an für 13 Millionen Menschen, nach dem jüngsten Corona-Ausbruch, dem größten seit Beginn der Pandemie in China. Xi'an ist gut 1000 Kilometer von der Olympiastadt Peking entfernt und ich habe unseren Peking-Korrespondenten Benjamin Eisel vor der Sendung gefragt, wie stark wird die Zero-Covid-Strategie Chinas gerade von den Olympischen Winterspielen am Horizont beeinflusst?
Also generell macht ja China diese strikte Null-Covid-Politik und die Olympischen Spiele haben jetzt erstmal nicht so einen großen Einfluss darauf. Ich glaube natürlich, dass die Verantwortlichen hier sehr nervös sind, wenn man sich anguckt, was gerade in der Welt passiert mit Omikron. Wir haben ja diesen Ausbruch in Xi'an und diesen sehr strikten Lockdown. Das ist aber noch die Delta-Variante von allem, was man bislang weiß. Gibt es da keine Omikron-Fälle? Aber da ist man bestimmt sicherlich ein bisschen nervös, weil eben Athleten aus der ganzen Welt jetzt nach China kommen sollen in knapp einem Monat. Und die kommen ja alle aus Ländern, die keine Null-Covid-Strategie fahren wie China. Und da ist natürlich die Gefahr, oder das haben die Chinesen auch schon gesagt, naja, man geht davon aus, dass man hier Fälle importiert, weil wir kennen das alle, ein Test kann negativ sein und man kann das Virus mitbringen. Die Sportlerinnen und Sportler müssen zwar alle geimpft sein, aber auch man kann auch geimpft das Virus mit sich mitbringen. Und da besteht auf jeden Fall ein großes Risiko, dass es eben in dieser Blase, die Spiele sollen ja komplett in so einer abgeschotteten Blase stattfinden, dass es dort Fälle geben wird. Und dann ist natürlich die Frage, wie dicht ist so eine Blase? Und für China ist das auf jeden Fall ein großes Risiko, sich das Virus hier ins Land zu holen.
Ja, das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen. Also diese strikte Blase, die hat sich ja auch schon etwas abgezeichnet, nachdem sich auch ein paar deutsche Athleten da teilweise schon beklagt hatten, als sie in China waren zu Testwettkämpfen, weil es eben schon auch einen recht harschen Umgang der Behörden vor Ort gegeben haben soll. Wie gut sind denn beide Seiten vor einem möglichen Ausbruch geschützt? Also schauen wir vielleicht mal auf die Bevölkerung in China durch die Einreisenden, die Gäste vor dem Pandemiegeschehen.
China hat ja so gut wie keine Infektionen gehabt seit dem großen Ausbruch in Wuhan Anfang 2020. hat das Land danach einen sehr strikten Null-Covid-Kurs gefahren und deswegen gab es hier so gut wie keine Fälle. Also immer mal vereinzelt kleinere Ausbrüche, 10, 20, 30 Fälle. Jetzt in Xi'an im Moment sind es insgesamt über 1000 Fälle, aber das sind ja relativ kleine Zahlen im Vergleich zu Europa oder auch den USA. Und das heißt einfach, dass es hier so gut wie keine natürliche Immunität gibt durch laufende Infektionen. Und dadurch ist das Land, natürlich sind die Menschen hier, diese 1,4 Milliarden Menschen, schon einem großen Risiko ausgesetzt. Vor allem, wie auch jetzt jüngste Studien zeigen, dass die chinesischen Impfstoffe Sinovac, Sinopharm, dass die auch nach dreimaliger Impfung gar nicht vor einer Infektion schützen. Wie gut sie jetzt vor Hospitalisierung schützen, das ist noch nicht so bekannt. Aber vor Ansteckung schützen sie nicht. Und wenn das Virus dann aus dieser Blase rauskommt, in der Omikron-Variante, ist die chinesische Bevölkerung einem großen Risiko ausgesetzt. Und natürlich auch die ganzen lokalen Angestellten, die Busfahrer, die Leute, die hier putzen. Also alle Leute, die in die Blase reingehen, aus dem Festland hier, die sind ja auch mit chinesischen Impfstoffen geimpft, die sind dann auch nicht von einer Infektion geschützt. Also das Risiko ist auf jeden Fall groß und deswegen sind die Organisatoren sicher auch sehr angespannt wegen der Olympischen Spiele, die jetzt anstehen.
Wenn man jetzt auf diese Zero-Covid-Strategie schaut und ja auch das Gebaren der chinesischen Regierung in den vergangenen Monaten oder ja auch schon Jahren, dann könnte man jetzt gerade den Eindruck bekommen, dass die nächsten Wochen dann doch sehr entscheidend auch sind für China? Stehen die Spiele möglicherweise noch auf der Kippe?
Ich habe immer gesagt, die ziehen das durch, auf Teufel komm raus. Ich bin mir nicht mehr so ganz so sicher, weil man jetzt eben weltweit sieht, also alle Länder melden Höchstansteckungszahlen, Rekordzahlen in Großbritannien, in den USA. In Deutschland weiß man es noch nicht so ganz genau. Da sagt man, man muss noch mal gucken nach den Feiertagen, wenn wieder normal gezählt wird, was dann passiert. Aber man sieht eben, dass sich dieses Virus extrem schnell verbreitet und das verbreitet sicherlich auch eine Nervosität hier in China. Und ich bin mir sicher, dass darüber gesprochen wird hinter verschlossenen Türen, ob man vielleicht die Spiele doch noch mal verschiebt, weil das Risiko einfach sehr groß ist. Also komplett ausschließen würde ich es nicht mehr. Das ist vielleicht doch noch Absagen. Aber es sind halt nur noch, naja, rund 4 Wochen, ein Monat, bis es losgeht. Man müsste sich es halt auch langsam überlegen. Das werden jetzt wahrscheinlich die entscheidenden Tage sein, aber darüber nachgedacht wird mit Sicherheit.
Wenn man das Ganze jetzt aber mal politisch denkt, dann stellt sich dann aber schon auch politisch die Frage, ob das für die chinesische Regierung nicht auch einen Gesichtsverlust darstellen würde. Wenn man das jetzt absagen würde, dann würde man ja eigentlich in die Welt hinein signalisieren, dass man das Problem nicht beherrschen könnte.
Ja, das wäre natürlich ein großer Gesichtsverlust und deswegen wird man sich das auch sehr gut überlegen, ob man das macht oder nicht. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, naja, es ist ja nicht unsere Schuld. Wir haben das Virus im Griff und es tobt im Ausland. Das werden ja die Sportler, die Sportlerinnen, die Journalistinnen und Journalisten, die das Virus dann mitbringen. Und so könnte man es natürlich umdrehen und auf die anderen schieben. Und was natürlich auch hier ein bisschen diskutiert wird, die Chinesen könnten natürlich auch sagen, wir führen eine Quarantänepflicht ein, zum Beispiel für Sportlerinnen, für Sportler. Und dann hätte sich das aus meiner Sicht sowieso auch erledigt. Die Frage ist, würde das IOC sowas mitmachen? Und die Sportlerinnen, Sportler würden es sicherlich nicht mitmachen, weil wer will 2 oder 3 Wochen sich in einem Hotelzimmer einsperren lassen? So kurz vor den Olympischen Spielen, das wird sicher auch keiner mitmachen, dann hätte sich das auch erledigt.
Das war China-Korrespondent Benjamin Eisel mit Informationen zur Corona-Lage im Olympia-Gastgeberland. Apropos Gastgeber. Das Jahr 2022 wird für immer in Verbindung stehen mit einem Sportgroßereignis, das von Anfang an unbeliebt war bei einem Gros der Fans. Die Fußball-WM in der Wüste von Katar. Los ging es mit einer dubiosen Vergabe. Weiter ging es mit der hitzebedingten Verschiebung in den November und Dezember. Und dann war natürlich zu jeder Zeit, allen Beteuerungen zum Trotz, die Menschenrechtslage in Katar der alles überspannende Kritikpunkt. Philipp Sommer über das, was uns da erwartet und was dahinter steckt.
Die Generalprobe schon mal beeindruckend. Katar übte im Dezember beim Arab Cup mit 16 Nationalmannschaften aus dem arabischen Raum schon mal für den großen Fußball. In 6 schon fertigen, beeindruckenden WM-Arenen wurde gespielt, die allerdings selten gut gefüllt waren. Auch wenn im Emirat noch immer an jeder Straßenecke gebaut wird, fühlt sich Katar vorbereitet für die WM, die über 1 Million Besucher ins kleine Emirat spülen soll, sagt Turnierdirektor Nasser Al-Khater.
Wie viel Arbeit wir in die letzten 10 Jahre gesteckt haben, um Veränderungen herbeizuführen, positive Veränderungen.
Für die Fußballer ist alles fertig. Nun muss Katar nur noch die Herzen der Fans erreichen. Die stehen vor allem in Europa der WM in der Wüste noch kritisch gegenüber. Vor allem wegen der tausenden Gastarbeiter, die in den letzten 10 Jahren ihr Leben verloren haben im Emirat. Noch immer kritisieren Menschenrechtler wie Mustafa Kadri Katar trotz aller Bemühungen, die Situation für die Gastarbeiter zu verbessern. Ich habe in den letzten Jahren Verbesserungen gesehen, ziemlich große Verbesserungen sogar für Arbeiter. Viele leben in besseren Bedingungen, können auch in manchen Punkten Kritik üben. Aber es gibt weiter Gefahren, denen Arbeiter ausgesetzt sind, Zwangsarbeit, dass sie ihren Lohn spät oder gar nicht bekommen und wenn sie sich beschweren über Missstände, dass sie mit scharfen Konsequenzen rechnen müssen. Mit der Kritik können die Katarer schlecht umgehen. Zuletzt wurde wieder ein Kamerateam aus Norwegen verhaftet, das versucht hatte, Bilder in den Arbeiterghettos in Doha zu drehen. Katar tut sich weiter schwer mit Pressefreiheit und auch mit der Beurteilung, vor allem in Europa, sagt Turnierdirektor Nasser Al-Khater.
Ich empfinde die Kritik an Katar als zu hart. Sie schießt oft übers Ziel hinaus. Ist unfair, ungerecht. Na klar gibt es immer noch Dinge, die wir verbessern müssen. Wir sind die Ersten, die das zugeben. Aber warum nimmt niemand wahr, was wir alles schon getan haben und was das auch für unser Land bedeutet hat?
Egal wie groß die Kritik war, alle werden sie kommen zur WM. Ein Boykott, kein Thema mehr. Die Sprachregelung im großen Fußball, auch beim DFB, ein Fernbleiben bringt nichts. Man müsse hingehen und dort seinen Einfluss geltend machen für eine Verbesserung der Situation für die Gastarbeiter. Wie nachhaltig diese Verbesserungen sind, wird sich wohl eh erst nach dem Finale zeigen, meint Mustafa Kadri. In den Stadien und den Parks sieht alles fantastisch, freundlich, tolerant aus. Aber was passiert mit den Gastarbeitern, mit den Frauen, mit den Minderheiten, wenn sie diese schöne WM-Welt wieder verlassen? Wie wird die Regierung mit ihnen umgehen und mit ihren Rechten nach dem 18. Dezember 2022, wenn die WM vorbei ist? Diese Frage kann nur Katar selbst beantworten.
Wir haben aber auch noch weitere Fragen zum Thema Menschenrechte. Denn an Katar und China als Olympiagastgeber zeigen sich ja in diesem Jahr doch einige Parallelen. Und zwar genau da beim Umgang mit Minderheiten bei den Menschenrechtsverletzungen. Dieser Schatten über beiden Veranstaltungen ist jetzt Thema beim Gespräch mit der Brasilianerin Andrea Florence, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigt. Sie hat schon für die UN, den Internationalen Strafgerichtshof und Amnesty International gearbeitet. Heute ist sie die Direktorin der Sport and Rights Alliance. Das ist eine weltweite Koalition von Gewerkschaften und NGOs für den Sport. Meine erste Frage an Sie war: Was lässt Sie annehmen, dass es bei Sportfans ein großes Interesse an Menschenrechtsthemen geben wird, rund um die Events in Peking und Katar?
So, sports has always been political, as the Olympics and World Cup are the pinnacle of sports for athletes.
Sport ist schon immer politisch gewesen und die Olympischen Spiele und die Weltmeisterschaft sind der sportliche Höhepunkt für Athleten. Sie sind ebenso ein klares Beispiel, wie sich durch sie nationale Werte zeigen. Athletinnen und Athleten treten dort nicht für Vereine, sondern für Nationen an. Sie sind dort, um zu gewinnen und Länder werden daran gemessen, wie viele Medaillen sie geholt haben. Länder, die bei solchen Veranstaltungen auftreten, scheinen auch reüssieren zu wollen, damit sie das Beste zeigen können, was sie haben. Das alles bedeutet, dass Sport schon immer politisch war. Und die Tatsache, dass jetzt 2022 das Thema Menschenrechte beim Sport im Vordergrund steht, kommt daher, dass wir noch nicht vollständig anerkannt haben, wie Sport und Menschenrechte miteinander verknüpft sind. Ich hoffe, dass 2022 das Jahr sein wird, in dem der Sport endlich aufwacht und sich der Menschenrechte annimmt. Nicht nur, indem er sich mit seiner Verantwortung befasst, diese zu respektieren, sondern auch, indem er seine Macht einsetzt, um Menschenrechte voranzubringen und die Werte, die der Sport aufzeigt.
The values that sports portray.
And do you think that Sportorganisationen wie das IOC sagen ja, dass es nur um den Sport geht. Also zum Beispiel, wenn sie ihre Spiele dort austragen, dann geht es um die. Glauben Sie, dass 2022 das Jahr wird, in dem das große Publikum sich mit Menschenrechtsthemen im Sport beschäftigt?
The rest of the audience opens their eyes to human rights aspects in sports.
I hope 2022 will be the year where Ich
hoffe, dass 2022 das Jahr wird, in dem jeder sieht, wie Sport und Menschenrechte miteinander verbunden sind. Und das glaube ich wegen drei Entwicklungen, die wir gerade im Sport sehen. Die erste bezieht sich auf Aktivismus durch Athleten. Wir haben Colin Kaepernick in Gedenken an die Leben von Schwarzen knien sehen. Er hat sich gegen Polizeigewalt ausgesprochen. Und wir haben einen Anstieg an Fällen gesehen, in denen man versucht, sich mit Hilfe des Sports ein gutes Image zu geben. Sportswashing. Zum Beispiel, dass Saudi-Arabien das Fußball-Premier-League-Team von Newcastle United übernommen hat. Und wir haben prominente Missbrauchsfälle ans Licht kommen sehen. Nicht nur bei den US-Turnerinnen, sondern auch in Mali und Haiti. Und Menschen erkennen den Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Sport. Und es ist die Verantwortung des Weltsports, Menschenrechtsverletzungen abzuschwächen und auch die Verantwortung, seine Macht gegen Menschenrechtsverletzungen für alle einzusetzen. Wenn Menschenrechte bei der Vergabe berücksichtigt würden, müssten wir nicht dabei zusehen, wie Olympische Spiele an ein Land gehen, das Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht. Wenn das ein Kriterium beim Auswahlprozess des Landes wäre, das ein solches Sportgroßereignis ausrichten darf. Die globale Sportindustrie generiert Milliardenumsätze und es wird noch mehr Wachstum erwartet. Wir müssen die Werte mit einbeziehen, mit denen sich das Internationale Olympische Komitee darstellt, und es sollte Menschenrechte in den Bewerbungsprozess mit einbeziehen.
Values also that the Olympic Committee portrays, and it should be enshrined in the Olympic process.
Ja, nun sagt ja das IOC, sie arbeiten an einer Menschenrechtsagenda. Sie haben die sogenannte Agenda 2020+5. Ist das etwas, was Sie positiv bewerten, weil Sie den Eindruck gewinnen, da geht was voran?
Is that something that you see positively, because you have the impression that they're actually moving?
Well, we saw in 2017 the first time.
Nun, wir haben 2017 zum ersten Mal gesehen, dass das IOC angekündigt hat, Menschenrechtskriterien in das Bewerbungsverfahren für die Spiele 2024 und 2028 einzubeziehen. Dann hat das IOC eine unabhängige Überprüfung seiner Menschenrechtsverpflichtungen in Auftrag gegeben an Rachel Davis und Prinz Said Raad Al-Hussein. Trotzdem haben wir keinen Fortschritt gesehen, seit die Empfehlung für eine Menschenrechtsstrategie publiziert wurde. Und die jüngsten Verfehlungen verbunden mit der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai und die Positionierung im Verhältnis zu China zeigen, dass das IOC eine Menschenrechtsstrategie braucht, die eng mit betroffenen Gruppen abgesprochen ist. Es ist wirklich wichtig, dass sie auf sinnvolle Weise einbezogen werden, denn nur dann können sie auch sicherstellen, dass Versprechungen aus der Verwaltung sich auch übersetzen lassen zu mehr Schutz der Bevölkerung, die Olympische Spiele bekommt oder auch für Personen im Sport selbst.
Protection for people and for communities receiving the Olympics or for people inside sports.
Well, here in Germany, there are a couple of phrases.
Hier in Deutschland gibt es so ein paar Glaubenssätze, die oft bemüht werden rund um Sportgroßereignisse. Manchmal schauen Journalistinnen vor diesen Events schon auf die Menschenrechtslage beispielsweise. Aber dann sagt man in Deutschland gerne, wenn der Ball erstmal rollt oder die olympische Flamme brennt, dann konzentrieren sich die Sportfans auf den Sport. Und dann fällt das Scheinwerferlicht nicht mehr auf solche Themen. Haben Sie den Eindruck, dass das Publikum sich mit diesen Dingen nicht so richtig beschäftigen kann?
Do you feel like the audience is kind of not really able to get into these kinds of things?
I feel that this was true for a long time.
Ich denke, das entsprach lange Zeit der Wahrheit, aber ich sehe seit einiger Zeit einen Wandel, was das Engagement angeht zum Thema Menschenrechte, wie wir es auch bei den Spielen in Tokio gesehen haben. Athleten ergreifen das Wort. Menschenrechte kommen auch während eines solchen Events auf, und deshalb sehen wir auch gerade rund um China diese Aufregung bezüglich der Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder des Verschwindens von Peng Shuai und ihrer Missbrauchsvorwürfe, die einer Untersuchung bedürfen. Ich glaube, das Engagement von Athletinnen und Athleten hat sich echt verändert über die vergangenen Jahre. Trotz der Tatsache, dass wir, wenn die Scheinwerferlichter an sind, die Athleten und ihre Anstrengungen würdigen sollten, die sie zu Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gebracht haben, sehen wir ja auch, Athleten zu applaudieren bedeutet nicht, dass man blind gegenüber Menschenrechten ist. Und auch Sportlerinnen und Sportler beziehen Stellung. Sie wollen nicht in Stadien spielen, in denen Bauarbeiter sterben mussten. Sie wollen nicht in Ländern spielen, wo Menschen getötet werden und es Verbrechen gegen die Menschlichkeit gibt.
They don't want to play in stadiums that workers died to build. They don't want to play in countries where people are being killed in crimes against humanity.
Well, we're talking about two completely different countries here. I mean, we're talking about.
Wir reden jetzt über zwei ganz unterschiedliche Länder, über China im Februar und Katar am Ende des Jahres. Beide offensichtlich mit Menschenrechtsproblemen. Ist es überhaupt legitim, diese beiden Länder zu diesem Anlass zu vergleichen?
To compare them at this occasion.
The comparison we can make between those two countries is the fact that human rights were not considered when the award was made.
An einem Punkt sind diese beiden Länder vergleichbar. Menschenrechte sind nicht in Betracht gezogen worden, als die Großereignisse vergeben worden sind. Das muss aber mit einbezogen werden, wenn so ein großes Ereignis von Ländern ausgetragen werden soll, die Menschenrechte nicht respektieren. Und die Regeln, die sich Sportverbände jetzt geben, müssen auch erst einmal implementiert werden. Und zwar für alle Ereignisse. Wir werden im Februar 2022 auch eine FIFA-Club-WM in Abu Dhabi und den Vereinigten Arabischen Emiraten sehen. Und obwohl die FIFA 2017 eigene Menschenrechtsbestimmungen erlassen hat, hat eine Bewertung der Menschenrechtslage nicht stattgefunden. Es hat keine sinnvolle Einbeziehung von betroffenen Gruppen gegeben, als sie entschieden hat, die Club-WM an die Vereinigten Arabischen Emirate zu vergeben. Manche würden vielleicht sagen, das ist ja ein kleineres Event. Aber wenn sie eine Menschenrechtsstrategie haben, dann sollte das für alles gelten und sie können es sich nicht herauspicken, wann sie Menschenrechte respektieren und wann nicht. Eine Risikobewertung zur Menschenrechtslage sollte für alle Veranstaltungen gelten, genauso die Einbeziehung der Stakeholdergruppen. Ob das jetzt im Bewerbungsverfahren oder bei einer Nominierung stattfindet, es ist die Verantwortung der FIFA und aller Sportorganisationen. Damit Zeit bleibt, Risiken abzumildern, sie zu beobachten und anzusprechen, wenn die Rechte verletzt werden.
Monitor those risks and then address those risks in case they are violated.
Well, concerning Qatar,
was Katar angeht, hat es ja sogar von Menschenrechtsorganisationen die Aussage gegeben, dass ohne das Turnier viele Veränderungen nicht gekommen wären. Geben diese Organisationen dem Turnier damit ihr Gütesiegel?
Give Qatar their seal by saying this?
Sports has the power to advance human rights and change human rights for the better.
Sport hat die Macht, Menschenrechte anzugehen und die Lage zu verbessern. Ich glaube, wir haben wichtige Veränderungen in Katar gesehen, besonders die Abschaffung des Kafala-Systems. Katar hat auch ein Abkommen mit der Internationalen Arbeitsorganisation ILO getroffen. Es gibt also wichtige Fortschritte. Und es ist wichtig, auch anzuerkennen, dass der Sport auch diese Macht und diesen Einfluss hat. Trotzdem bedeutet das nicht, dass wir nicht genau hinschauen sollten. Zum Beispiel bei der andauernden Diskriminierung der LGBTQI-Community und anderen Problemen beim Arbeitsrecht, die immer noch Bestand haben.
And other labor rights issues that are still taking place.
But in the end, if we're talking about bidding processes.
Aber wenn wir jetzt darüber reden, dass sich etwas am Bewerbungsverfahren ändern sollte und die Kriterien hinsichtlich der Menschenrechtslage verändert werden sollen, dann wären die Events ja nie an ein solches Land vergeben worden. Dann würde nach dieser Logik ja das Scheinwerferlicht nicht angestellt.
Logic of argumentation, or wouldn't it?
Well, actually, if you have the leverage during the bidding process, you would be able to negotiate.
Naja, wenn Sie während des Bewerbungsverfahrens den Einfluss haben, mit einem Land Fortschritte bei der Menschenrechtslage zu verhandeln, damit es den Zuschlag für ein Sportgroßereignis bekommt, Sie könnten also Ländern ein solches Event zusprechen, die noch Fortschritte bei Menschenrechten machen müssen. Und man muss fairerweise sagen, viele Länder haben irgendwo ein Problem mit Menschenrechten, das angegangen werden müsste. Auch die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Es gibt da immer Luft nach oben. Und sportgroße Ereignisse können dahin manövriert werden, dass sie Menschenrechte adressieren, wenn das zum richtigen Zeitpunkt gemacht wird.
You know, human rights have always leveraged to be advanced, and mega sporting events can be geared towards advancing human rights if that is done at the right stage.
Do you believe that things are changing for the better?
Denken Sie denn, dass sich die Dinge in Sportorganisationen verbessern, zum Beispiel was die Bewerbungsverfahren angeht? Aber zum Beispiel im Vergleich zu den Spielen 2008 gibt es ja sehr viel mehr Athletenorganisationen, die Menschenrechte ansprechen.
For example, who address human rights.
Yeah, certainly the fact that we are seeing more human rights activism within sports.
Sicher, es ist eine Tatsache, dass es mehr Engagement für Menschenrechte im Sport gibt, dass es weltweit mehr Athletenorganisationen gibt, die sich zusammenschließen. Wir sehen auch Sportorganisationen wie die Frauentennisorganisation WTA, die sich da positioniert, indem sie sich an die Seite der eigenen Athletin stellt und die Rechte der Athletin ja höher gewichtet hat als die Partnerschaft mit China. Das ist eine positive Entwicklung. Menschen stellen Menschenrechte ins Zentrum.
People are starting to put human rights at the center.
So, here comes my last question already.
Okay, dann kommt jetzt meine letzte Frage. Sie arbeiten ja auch für die World Players Association. Was sagen Sie zu dem Argument einiger Sportfans, dass Sie als einzigen Ausweg für sich sehen, die angesprochenen Sportveranstaltungen dieses Jahr einfach nicht anzuschauen? Ist das eine Lösung?
Is this a solution?
Well, athletes have dedicated most of their lives to really being at the excellence of sports.
Nun, Athleten haben fast ihr ganzes Leben darauf ausgelegt, an die Spitze des Sports zu gelangen. Ich denke, wir müssen schon auch sicherstellen, dass wir das noch wertschätzen und dass wir nicht vergessen, dass hinter der ganzen Werbung und den Krisen immer noch Menschen stehen, die einen Wettkampf bestreiten und ihr Bestes geben und die auch in schwierigen Situationen glänzen wollen. Ich finde, wir sollten Athletinnen und Athleten weiter unterstützen und sicherstellen, dass wir nicht vergessen, dass es hier um Menschen geht, die erfolgreich sind und sich oftmals in ihrem Leben in sehr schwierigen Situationen durchsetzen, um den sportlichen Höhepunkt zu erreichen, ob es jetzt die Olympischen Spiele oder Weltmeisterschaften sind.
To be able to reach the pinnacle moments of sport, be it at the Olympics or the World Cup.
Sagt Andrea Florence, Direktorin der Sport and Rights Alliance. Das Gespräch ist auch online bei uns abrufbar auf deutschlandfunk.de/sport. Zum Gastgeber England lässt sich für die anstehende Fußball-EM der Frauen auch einiges sagen. Zum Beispiel, dass es interessant wird, wie der Gastgeber dann mit Corona-Maßnahmen reagiert, wenn wie schon bei der EM der Männer 2021 Fans massenhaft zusammenkommen. Aber rein sportlich hat England für den Frauenfußball inzwischen einiges getan. Martina Knief mit ihrem Ausblick.
England, die englische Frauenliga, ist momentan für viele Fußballerinnen das große Ziel. Die Traditionsclubs engagieren sich längst nicht nur mit Geld im Frauenfußball. Sie stehen dahinter. Der Frauenfußball ist akzeptiert und in der Gesellschaft angekommen. Und jetzt also die EM im Mutterland des Fußballs. Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ein Glücksfall.
Wir wissen, dass dort ein großes Commitment Richtung Fußball ja immer da ist. Und wir wissen, dass wir sportlich riesige Herausforderungen vor uns haben. Also es wird ein mega spannendes, interessantes, aber wahrscheinlich auch anstrengendes Jahr.
Die junge deutsche Mannschaft hatte Zeit zu reifen, sich einzuspielen. Die EM wurde um ein Jahr verschoben, die Olympischen Spiele in Tokio verpasst. Gegen die schwächeren Gegner in der Qualifikation hat das gut geklappt. Der Optimismus ist groß, das auch gegen die Top-Nationen zu schaffen, so Torhüterin Merle Frohms.
Haben wir in der Vergangenheit bewiesen, dass wir auch in solchen Spielen gegen gute Gegner unser Spiel durchdrücken können. Von daher denke ich, ist das ein Luxus, dass egal auf wen wir treffen, wir unser Spiel durchziehen können, weil wir jeden Gegner dominieren können. Bereits bei der EM in der Gruppenphase treffen wir auf starke Gegner, wo wir das unter Beweis stellen müssen. Wir können uns voll und ganz auf uns konzentrieren, auf unsere Leistung, auf unser Spiel und den Gegner sich auf uns einstellen lassen und nicht andersrum.
Dänemark, Spanien und Finnland sind die Gegner der DFB-Auswahl in der Vorrunde. Eine anspruchsvolle Gruppe. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht gar 8 Nationen im Topf der Favoriten und betont dabei auch:
Wir wollen uns genau in diesem Kreis bewegen. Es ist nichts ausgeschlossen. Der DFB hat klare Ziele für den gesamten DFB, für den gesamten Fußball herausgegeben. Das heißt, wir wollen eigentlich bei jedem Turnier mindestens unter die besten 4 kommen. Das ist ein großer Anspruch.
Nachdem zuletzt 2-mal bei der EM und der WM im Viertelfinale Schluss war. Die über Jahrzehnte erfolgsverwöhnte deutsche Frauenfußballnationalmannschaft muss mal wieder liefern. Merle Frohms weiß um die Erwartungshaltung.
Natürlich ist das ein Druck, aber es ist unser eigener Anspruch, uns mit den großen Nationen zu messen. Und wir haben in der Vergangenheit schon des Öfteren bewiesen, dass wir dazu in der Lage sind und dass diese Ansprüche mehr als gerechtfertigt sind. Von daher müssen wir diesen Druck einfach annehmen, standhalten und damit umgehen können, dass wir uns an diesen Ansprüchen auch messen lassen müssen.
Damit zu den Erfolgen aus der Vergangenheit wieder Titel in der Zukunft dazukommen.
Und dann ist auch noch Deutschland Gastgeber eines großen Sportereignisses dieses Jahr. Die European Championships, das ist das Format, bei dem verschiedene Sommersportarten ihre Europameisterschaften so bündeln, dass sie sich übers Fernsehen wie ein Großereignis transportieren lassen. Ein halbes Jahrhundert nach den Olympischen Spielen finden diese Championships in München statt. Martin Raspe.
9 Europameisterschaften, eine Stadt. München wird Schauplatz der 2. European Championships und das 50 Jahre nach den Olympischen Spielen.
Natürlich wünschen wir uns, dass wir ein positives Vermächtnis hinterlassen, das auch hoffentlich die nächsten 50 Jahre weiter wirkt. Also nicht nur eine Sportveranstaltung stattfindet, sondern dass wir auch etwas bewegen können und den Sportsgeist sozusagen wieder in die Gesellschaft reintragen.
Sagt Marion Schöne, die Geschäftsführerin des Münchner Olympiaparks. Und welche Stadt wäre besser geeignet als München, um im Olympia-Jubiläumsjahr Gastgeber zu sein für mehr als 4.500 Athletinnen und Athleten, die in insgesamt 177 Entscheidungen ihre Europameisterinnen und Europameister suchen? München will und wird, sagt Bayerns Sportminister Joachim Herrmann, ein positives Zeichen setzen in der durchaus auch kontrovers geführten Debatte um sportliche Großereignisse.
All diese Sportstätten von 1972, da sind anders als in anderen Teilen der Welt keine Ruinen geschaffen worden, sondern die sind voll in Betrieb. Und diese European Championships finden statt, ohne dass wir irgendwelche neuen Sportstätten bauen müssen und schon gar nicht irgendwo Natur oder Umwelt angreifen würden, sondern die finden in den vorhandenen Sportstätten statt.
Eine dieser Sportstätten ist die Ruderregatta-Strecke im Norden der Stadt. Hier werden Kanuten und Ruderer um die Titel kämpfen. Mit dabei sein will dann auch Ruderwelt- und Europameister Oliver Zeidler. Für ihn sind die European Championships ganz klar der Höhepunkt des Sportjahres 2022.
Die European Championships daheim sind natürlich was ganz Besonderes für mich, da die Wettkämpfe auf meinem Trainingsrevier stattfinden, dem Ort, wo ich wirklich täglich eigentlich unterwegs bin, wo ich jeden Millimeter kenne. Und mein Großvater ist dort ja auch Olympiasieger vor genau 50 Jahren dann geworden. Und das ist natürlich schön, da dann die Familiengeschichte auch so ein bisschen fortzuführen.
Nicht nur für die Sportlerinnen und Sportler sollen die Championships zum Saisonhöhepunkt werden. Auch für die Zuschauer soll die gesamte Stadt im August zu einem einzigen Sportstadion werden. Klettern und Beachvolleyball mitten in der Stadt, Marathon gehen, Radsport und Triathlon in der Stadt, vor der Stadt und im Olympiapark. Also nah dran an den Fans, Sportlerinnen und Sportler quasi zum Anfassen. Die European Championships wollen und sollen für alle da sein. Für die Athletinnen und Athleten und für die Fans. Und vielleicht gelingt es ja auch, über den reinen Sport hinaus ein Zeichen zu setzen. Das wünscht sich auch Ex-Wintersportler Felix Neureuther, der sich als Fan und Zuschauer schon freut auf die Tage im August.
Was diesen ganzen Gigantismus betrifft, dorthin, wo sich die Olympischen Spiele entwickelt haben, diese European Championships, die gehen wieder dorthin wirklich, um was es geht, und zwar um den Sport und nicht daraus so ein riesengroßes Ding zu machen, dass es einfach too much geworden ist. Und es ist sozusagen so ein bisschen back to the roots, und das finde ich einfach was Wunderbares an dieser Bewegung.
Wir haben hier schon vieles gesagt über das neue Jahr im Sport. Eines ist klar, es wird ein interessantes, auch sehr politisches, voller Großereignisse, bei dem es sich lohnen wird, genau in und hinter die Kulisse zu schauen. Unser Autor Jürgen Roth kann es nur mit seinem üblich bissigen Humor nehmen, wenn er jetzt in seiner Glosse mit einem oder auch zwei Augenzwinkern auf den Zustand des Sports schaut. Vorgetragen wird das Ganze, wie immer, von Sprecher Franz Lake.
Irgendwas in der Bundesrepublik China und noch was in der Räterepublik Katar soll heuer steigen. Und wir sind uns sicher, dass der dort jeweils präsentierte Sport die Menschheit ein weiteres Mal Richtung Frieden und Demokratie voranbringen wird. Auch das allgemeine Reflexions- und Sprachvermögen wird im Limbus der professionellen Leibesertüchtigung einen neuerlichen großen Sprung nach vorne machen und sich dabei ein leuchtendes Beispiel an der deutschen Fackel oder immerhin Fahnenträgerin Laura Ludwig nehmen, die im verflossenen Sommer auf die Frage, wie sie die Eröffnungsfeier in Tokio gefunden habe, nicht etwa mit Duft der Spitze oder Knorke, sondern mit dem zementstarken Statement geantwortet hatte: Keine Ahnung, ich bin reingelaufen, fand's geil und bin wieder rausgelaufen. Es war also, mit Hansi Flick zu reden, all in gesehen, mega magisch gewesen. Wie, blies wenig später die dpa, die Deppenpresseagentur, ins Horn, die Ankunft Lionel Messis in der Welthauptstadt der Finsternis in Paris. Das von der Süddeutschen Zeitung gefeierte Sportschauerjahr 2021 liegt hinter uns. Wir breiten hier des Weiteren den Pelzmantel der frostigen Ignoranz darüber und freuen uns umso mehr auf den Bundestag des DFB, eines Verbandes, der füglich CCC heißen müsste, Chaos Corruption Club. Leider ändern in diesem Verband Argumente nichts, sondern nur die Steuerfahndung oder Richter, sagt der in die Rente abgeschobene Schiedsrichter Manuel Gräfe. Und leider wird dieser topgeile CCC-Bundestag nicht an den lieblichen Iden des März am 15. des Monats, sondern bereits am 11. März in die Welt gestemmt, um so dann für sämtliche Gremien im Sinne der gesellschaftlichen Erneuerungsverantwortung eine Impulsgeberquote, eine Kompetenz- und eine Visionhaberquote, eine Beraterquote, eine Sponsorenquote und eine Bimbesverteilerquote unter meerestosendem Applaus abzusegnen. Zuzüglich einer für dahin näher zu bemessenden Hinterfrauen- und Hintermännerquote. Noch was? Aber freilich. In Karl Valentins Dialogstück Am Fußballplatz heißt es, ihr wollt nosgehen. Aber ihr habt gehört, dass da 35.000 Menschen draußen sind. Und da habe ich keine Lust. So wie es bei mir mal mehr ist, als wie, sag mal, mehr als wie 30.000 Zuschauer sind, dann fühle ich mich so beengt. Daher meide eher Valentin den Fußangstballplatz. Man darf dem objektiven Geist zugutehalten, dass in Zeiten von Geisterspielen und erneuten Geisterspielen ein zarter Mensch wie Karl Valentin es vermutlich wagte, zu einem Fußballkampf zu gehen. Und anschließend säße er in der PK und lauschte einem sogenannten Coach, vielleicht diesem Herrn Klaus aus Nürnberg. Und er, der Valentin Karl, einer der bedeutendsten Sprachkünstler in der Geschichte des Homo sapiens, wäre entzückt und gäbe sich geschlagen, weil der Herr Klaus seinen Matchplan wie folgt erklärte. Wir sind in einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 angelaufen. Wir wollten nach Ballgewinn über den ballfernen Zehner umschalten. Wir sind im Ballbesitz in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner, so dass wir in ein 3-4-3 respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. In diesem paradigmatisch sinnzerdeppernden Sinne begrüßen wir außerdem nicht bloß die vier Ellbogenball-Weltmeisterschaften, die im Sportjahr 2022 stattfinden werden. Wir begrüßen ebenso sehr die Kopfnuss-WM in Nevada, die Weltmeisterschaften im Ausschlafen in Novosibirsk, die Europameisterschaften im Spaziergehen in Dakar und die European Championships im Schnaps-Runterkippen im August in München. Dankbar wären wir dem Sportjahr 2022. Darüber hinaus führte es verbindliche Schulungen für TV-Kommentatoren ein, in denen diesen gelehrt würde, fortan unentwegt so zu reden wie das komische Genie Heino Jäger in seinem Monolog Sport aktuell aus den 70er Jahren. Man kann eigentlich sagen, dass alles in allem besonders dadurch, dass ja Mönchengladbach letztes Jahr bei der Hallenwahl und auch dadurch, dass der Traber Walter Bobowski in der entscheidenden Runde seinen Wagen einfach aus den Augen verlor, die Platzverhältnisse bei Schlammbahnrennen in Bielefeld in letzter Sekunde buchstäblich vertan wurden. Wäre es nicht schön? Es will uns scheinen, ja. Definitiv, jawohl. Prost, Sportneuer. Auf geht's.
Achtung, Satire. Das war der Rück- und Ausblick auf die Sportjahre 21 und 22 von Jürgen Roth, gesprochen und interpretiert von Franz Lake. Und das war das Schlusswort dieser ersten Sportsendung des Jahres im Deutschlandfunk. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Marina Schweizer.